Sie hören SBS German im Radio täglich 19 Uhr oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.
Ja, erstmal herzlich willkommen beim deutschen Programm Donner Abud.
Danke.
Ein nicht sehr deutscher Name, aber erzähl uns mal, du lebst schon lange in Deutschland und kommst eigentlich aus Syrien.
Genau, ich bin seit 6. Oktober 2008 nach Deutschland geflogen und seitdem bin ich in Deutschland, habe dort studiert und arbeite auch und lebe und alles.
Und eigentlich bist du ja nach Deutschland gekommen, nur um zu studieren, und jetzt bist du dort geblieben.
Genau, das war ein Austauschprogramm zwischen Leipzig, also die HGB in Leipzig, und Mittelmeerraum, also Ägypten, Libanon, Jordanien und Syrien. Damals hat Syrien, Damaskus, Leipzig nicht funktioniert. Ich bin nur alleine gekommen mit Unterstützung von der AAD und Orient-Institut. Also ich war erst als Gaststudentin an der HGB in Leipzig und dann inzwischen bin ich richtig so gemeldet als Studentin.
Du bist gemeldet?
Naja, wie sagt man?
Das heißt so. Du hast auch schon gesagt, du bist vielleicht Deutscher als so einige Deutsche inzwischen.
Ja, ein bisschen doch.
Und jetzt bist du hier nach Australien eingeladen worden vom Goethe-Institut, um teilzunehmen an der Veranstaltung Damaskus im Exil.
Genau. Also das war ein Projekt von Goethe-Institut erst in Berlin und ich war total überrascht, dass auch Sydney oder Goethe-Institut in Sydney hat einen Teil von dieser Damaskus in Exil hier bei sich einfach gemacht. Ich war total überrascht und aber auf gleicher Ebene war ich sehr froh, dass jemand auch ein normales Leben denkt und nicht nur an Krieg und Bomben und Attacke und so, sondern Künstler und normales Leben, wie die Leute dort in Damaskus leben können, wollen.
Ja, denn es hat sich viel geändert, seit du weggegangen bist. Und das ist eigentlich ja sehr traumatisch. Aber du verarbeitest diese Geschichte von deinem Land und deiner Familie auf eine ganz andere Art und Weise. Du sagst, du bist unpolitisch und hast ein Buch herausgegeben, um darzustellen, wenn ich es richtig verstehe, wie das Leben immer weitergeht.
Das ist genau mein Ziel. Also ich war immer, egal ob ich eine politische Meinung habe, und das hat vielleicht jeder von uns, also wir können uns nicht total verschließen von irgendeiner Meinung zu haben. Aber für mich war es wichtig, eine menschliche Seite zu betrachten. Das heißt, wie die Leute leben, was machen die dort, wenn irgendeine Attacke passiert, ein Terroranschlag oder eine Mörsergranate oder Handgranate oder egal was, wenn das passiert, wie reagieren die Leute, was sie machen? Und abgesehen vom Krieg, es sollte ein normales Leben geben. Es sollte leben. Die Menschen wollen leben. Die 23 Millionen oder was übrig von 23 Millionen, die noch in Syrien leben, Kinder müssen an die Schule gebracht werden. Väter und Mutter müssen arbeiten, um ihre Kinder zu versorgen. Die Studenten wollen studieren. Das Leben sollte funktionieren. Die müssen essen, trinken, schlafen. Das müssen sie alles machen, ohne die ganze Zeit diesen Einfluss von außen, also von Raketen und von Medien und von keine Ahnung was.
Ja, und das Einzige, was wir normalerweise sehen im Fernsehen über Syrien, ist der Krieg. Sind Kriegsbilder, und da leistest du einen ganz besonderen Beitrag, der auch wichtig ist, um zu zeigen, hinter den Opfern stehen auch Menschen.
Ja.
Und diese Menschen, die hast du porträtiert oder sich selber porträtieren lassen eigentlich durch dein Buch Out of Syria Inside Facebook, was in drei Sprachen rauskommt, Arabisch, Deutsch und Englisch.
Genau.
Aber hauptsächlich aus Bildern besteht. Erzähl uns doch ein bisschen darüber, wie diese Bilder zustande kommen.
März 2011 war ich bei meiner Familie zu Besuch. Das war unsere Semesterferien da in Deutschland. Ich bin dort 3 Wochen, glaube ich, geblieben. Und das war was so genannt arabische Frühling vorher ist in Ägypten, Tunesien, Libyen passierte.
Du warst da, genau, als es passierte.
Genau, als das in Syrien passierte, ich habe am Anfang die sogenannte Demonstrationen betrachtet, die standen aus 3 oder 4 Personen, die raus aus einer Moschee gekommen sind oder keine Ahnung. Aber auf der gleichen Seite habe ich auch Demonstrationen, die pro der anderen Seite sind. Und sie waren eigentlich viel mehr, als was wir gekriegt haben. Das habe ich gesehen, das habe ich erlebt und ich dachte, ach Gott, was wird danach? Als ich Ende des Monats nach Deutschland geflogen bin, nach Leipzig, im Flughafen eigentlich, das war sehr interessant, im Flughafen, es gibt diese Bahnen, diese Nachrichtenbahnen, wo die zeigen, was kurze Nachrichten und so. Und ich habe Demonstrationen in Syrien gesehen. Da stand eine andere Wahrheit, also eine andere Sätze, als was ich dort mit meinen 2 Augen als Augenzeuge dort gesehen habe. Und ich war total überrascht. Ich kam nach Hause, habe 24 Stunden jeden Tag die Nachrichten gesehen. Das war nicht die Wahrheit, die ich dort gesehen habe.
Das war nicht die Realität, die du selber erlebt hast.
Genau. Egal, also ich meine, Realität hat verschiedene Seiten natürlich. Es gibt keine eine Realität, aber nicht, was ich erlebt habe. Was ich in Nachrichten, in Medien gesehen, das war nicht die Wahrheit.
Das war ein Widerspruch zu dem, was du
genau,
erlebt hast.
Genau, genau, total.
Was hast du denn anders gesehen?
Zum Beispiel die Demonstrationen, die pro Assad waren, die waren viel mehr, als die gegen Assad sind. Es war keine Leichen auf der Straße, es war kein Blut. Die syrische Armee hat nicht die Leute attackiert, wie wir denken oder wie wir in westlicher Welt sofort...
Wie es dargestellt wurde in
ja,
den
genau,
Medien.
Ja, genau, genau. Und das hat mich total geärgert, weil ich dachte auf einmal, nicht wegen, was ich gesehen habe oder die Wahrheit oder so, ich dachte, mein Land brennt jetzt. Das war die Idee. Also mein Land brennt, ich habe kein Land mehr, ich habe diese... Verlustgefühl gehabt. Also ich stehe nirgendwo, ich habe nirgendwo hinzugehen. Wo bin ich? Und dann, ich wollte einfach die Wahrheit, vielleicht ob eine Wahrheit gibt, das weiß man nicht, aber ich wollte die Wahrheit von meiner Sicht betrachten oder die Wahrheit wollte ich selber suchen. Natürlich Facebook, Medien, Social Medien, Twitter, keine Ahnung, so das alles, was damals möglich war. Ich habe das vorher benutzt, um mit meiner Familie Kontakt zu haben. Und langsam habe ich gesehen, die Leute posten Bilder und da ist hochgestiegen, also diese Maß von Bildern sind hochgestiegen während Krieg auch. Also
da gab es mehr Bilder
natürlich,
in Facebook.
Natürlich, die Leute wurden...
Die Familien sich austauschen mussten, weil viele auch außer Landes waren.
Nicht nur deswegen, sondern ich glaube, die Leute wollten zeigen, dass auch eine Normalität im Krieg gibt oder eine Normalität in diese ganze Situation gibt. Damals war noch kein Krieg, würde ich sagen. Damals war vielleicht Unruhe, so eher Richtung Unruhe. Gibt es eine Bewegung? Weiß man nicht, wohin führt diese Bewegung. Aber es war Reaktion von Menschen, die wollten irgendwie zeigen, dass das wir leben auch. Die haben was gepostet, also Sätze, Texte, sowas, aber auch Bilder. Und was mich interessiert, Bilder, weil ich natürlich ein visueller Mensch bin. Also
du bist Grafikdesignerin.
Genau.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das stimmt. Ich bin Grafikdesignerin, ja. Und das, was ich in Deutschland auch studiert habe, in Leipzig, ich bin Typografin und Buchgestalterin.
Diese Erfahrung hast du dann zum Anlass genommen, um die Menschen aufzufordern, zu gewissen Themen etwas auf Facebook zu posten.
Ja, die erste Betrachtung war für mich zum Beispiel in bestimmter Anlass, zum Beispiel in Damaskus wird bombardiert, dann alle Leute posten ihre Bilder. Also wir haben alle kollektive Gedächtnis, kollektive Erinnerung auch. So als wenn ich ein Bild in diese Ecke mache oder gemacht habe damals, dann poste ich das wieder. Ja, hier habe ich ein Bild vor 100 Jahren gemacht. Die Leute reagieren ziemlich ähnlich. Die posten wieder ihre alten Bilder, wo irgendwas passierte.
Sie waren dort vor mehreren Jahren vielleicht als Kind an der gleichen Stelle.
Genau.
Jetzt ist es zerbombt und damals... sah es so aus.
Genau. Zum Beispiel wie Palmyra. Ich habe selber meine Bilder von Palmyra einfach auf Facebook versucht zu stellen. weil Palmyra ist ein großer Verlust der Welt, ist eine Katastrophe eigentlich. Und wir stehen alle, wir sitzen alle her, wir wollten, ich weiß nicht genau, aber wir haben nicht gemacht. Und da kam die Idee für mich nach dieser ganzen Sammlung, also eigentlich das ist auch ein Teil von meiner psychischen Therapie sozusagen. Ich wollte die ganze Sache verarbeiten in meinem Kopf. Ich habe diese Bilder mit mir zum Bett genommen. Ich habe davon geträumt. Ich könnte fast nicht mehr schlafen. Ich habe die Bilder gesehen. Ich hab das Gefühl immer gehabt. Also da würde ich sagen, wenn man auf einem Teppich steht, auf einem Boden und der Boden gibt es nicht mehr, bleibt der Mensch irgendwie hängen zwischen Erde und Himmel. Und so war mein Gefühl damals. Ich glaube immer noch, ich habe das Gefühl immer noch irgendwie. Aber damals war noch stärker und schlimmer, weil ich hatte überhaupt nicht den Blick für die Zukunft. Was wird aus Syrien in Zukunft?
Und du hast ja auch Familie in Syrien.
Ja, meine ganze Familie lebt noch in Syrien.
Da musst du ständig Sorgen gehabt haben, dass denen was passiert.
Ich hatte, ehrlich sagen, ich hatte jede Sekunde erwartet, dass irgendein Anruf kommt und sagt, ja, der Unglück ist passiert oder passierte. Ich meine, besonders wo wir wohnen, also wir wohnen in Damaskus und Damaskus ist genauso wie überall Syrien, ist auch ständig beim Bomben und Raketen und terroristische Anschläge und Selbstmord und ständig davon betroffen. Nicht wie wir in Medien hören, nur in Aleppo oder nur in auch sogar, also auch selber in Aleppo gibt's einen Teil von Aleppo, der ganz zerstört ist, wo das alles passiert, aber auf der anderen Seite von Aleppo gibt's Leute, die noch leben und arbeiten und essen und trinken, sie versuchen. Das ist natürlich schwierig, ohne Wasser und ohne Strom und ohne Gas und im Winter und im Sommer und das alles. Das ist total schwierig, aber der Sinn von Leben gibt es noch. Also die wollen noch leben, die wollen noch das Leben haben.
Und das sieht man ja auch in dem Buch ganz toll. Viele von den Bildern, da sind schöne Menschen zu sehen, die Geburtstag feiern oder eine Hochzeit haben. Ja. Man würde nie denken, dass dieses ein Land ist, in dem Krieg herrscht.
Genau, das ist eine Sache, oder das ist der Punkt, was meine Hauptkonzentration ist. Wir fokussieren uns nur auf Medien, die einfach nur einen Teil von der Wahrheit zeigt. Dort, die Wahrheit ist anderes. Dort stehen wir früh auf, wir gehen auf die Arbeit, wir bringen Kinder in die Schule. Ich war dort, ich war über Weihnachten, also Dezember und Januar dort, also Anfang Dezember bis Mitte Januar dort.
Januar 2017 jetzt.
Genau, 2017. Wow. Und ich habe gesehen, ich habe auch erlebt, ich habe eine Mörserrakete erlebt, wo ich inzwischen gedacht habe, meine Mama ist draußen auf der Straße. Und ich weiß nicht, ob sie am Leben ist, versuchte sie zu erreichen. Sie war nicht erreichbar. Und in dem Moment hat man überhaupt kein Gefühl mehr. Man denkt, was könnte noch schlimmer passieren? Und ich habe das Leben gelebt wie meine Freunde. Also wir gehen zum Beispiel was trinken in ein Bar. Da hört man irgendwie eine Bombe schlägt irgendwo. Und eine Sekunde vielleicht Ruhe, um zu wissen, in welchem Stadtteil das war. Und dann versuchen wir zum Beispiel, wenn das zu nah ist, dann versuchen wir zu Hause anzurufen. Ansonsten reden wir weiter, trinken wir weiter, lachen wir weiter und so. Und das machen tatsächlich die Leute. Sie machen das ständig.
Und weiß man denn, woher die Bomben kommen, wer die Bomben abgeschmissen hat, wer jetzt der Aggressor ist? Weiß man das?
Für mich war das schwierig zu wissen, aber für sie war das ganz klar. Also sie wussten, das ist von dieser Seite, das ist von der anderen Seite.
Ah, ja.
Je nach Rausch von...
Ah, wie sich das anhört, genau. Weil die verschiedene Sorten von Waffen haben.
Genau, das war...
Oh mein Gott, aber von beiden Seiten kann an der gleichen Stelle das Unheil angerichtet werden.
Es war irgendwie so geplant. Ich meine... Wir stellen uns vor, ich bin ein Zivilmensch, bewaffnet und ich gehe auf die Straße und schieße Leute hier und dort oder bringe ich Leute um hier und dort. Wie soll die Stadtregierung vielleicht drauf reagieren oder wie sollen die Polizei reagieren? Ich meine, ich finde keine Gründe für einen Krieg, aber Selbstverteidigung manchmal ist, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, in diesem syrischen Krieg gibt es eine Seite, die einfach ungerecht gehandelt wird von den westlichen Medien. Eine Seite, die wollte den Krieg nicht, sondern sie fanden sich in einer Kriegssituation, also die jungen Soldaten, die einfach für ihre Mutter, für ihre Töchter, für ihre Eltern kämpfen sollten, sie wollten sie unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die das wollten. Die wollten eine Unruhe im Land haben, die wollten was ändern, die wollten bewaffnet sein, die wollten Leute umbringen. Ich sage wieder, ich nehme keine politische Seite, sondern ich betrachte die menschliche Seite. Aber auch in diese menschliche Seite sieht man, es gibt Leute, die keine Wahl haben und anderen, das war ihre Entscheidung zu kämpfen und Syrien zu zerstören. Es ist leider in den Medien nicht gezeigt, nicht in diesem Sinn gezeigt, sondern nein, es gibt eine mächtige Gruppe, die einfach eine große Rakete oder Airstrike haben und die, also Air Force, und die schießen auf die zivilarmen Menschen. Aber wenn eine terroristische Gruppe zum Beispiel versteckt sich zwischen Zivilmenschen und die lassen diese Zivilmenschen nicht raus, das passierte tatsächlich. Ich habe die Geschichten von Aleppo gehört, also Ost-Aleppo, wie die Zivilmenschen nicht rausgelassen würden. Die haben sie gesperrt in diesen Teil und natürlich bedroht und kein Essen und kein Trinken weitergegeben. Die Kinder haben kein Milch mehr zu trinken, nur damit sie sich, also damit die andere Seite sich schützen könnte von Regierung, von Air Force, Flugattacke. Ja. Wenn ich das alles so sehe, dann denke ich mir, ja, menschlich, auf der menschlichen Seite, dass es total Kriminalität ist, das ist total Kriegsverbrechen. In Damaskus zum Beispiel, wir haben kein Wasser gehabt, als ich dort war. Jede 5 Tage habe ich 2 Stunden Wasser bekommen. Also, und wir waren zu viert zu Hause, also bei meiner Oma, weil unser Haus zerstört ist. Wir müssten duschen, abwaschen, kochen, Wasser zum Trinken sammeln und sowas, weil die Aufständischen die Hauptwasserquelle in Damaskus besetzt haben und irgendwann vergiftet und dann bombardiert. Da hat eine Stadt wie Damaskus 8 Millionen Menschen, die nichts zu trinken haben. Da denkt man, okay, welche Seite ist jetzt, auf welche Seite muss ich bleiben? Ich sag wieder, also wenn wir über Politik reden, das ist ein großes Thema, aber menschliche Seite, wenn wir die menschliche Seite nicht betrachten und dann sagen wir wieder, die Menschen dort oder die Menschen sind pro oder gegen, ist mir egal, die Menschen, die dort sind, sie können nicht anderes sein als Syrer. Die leben dort als Syrer und die wollen unter einem Himmel leben und auf einer Erde. Die wollen nicht alle raus wie
oft berichtet wird, genau. Refugees. Sie wollen nicht alle Refugees sein.
Nee, die wollen dort sein. Also die Leute, die raus sind wegen Krieg, die meisten haben die Vorstellung vielleicht, ja, von außen können wir vielleicht mehr Einfluss haben. Aber eigentlich, die haben nicht, weil sie haben, ja, sie berichten was, aber die Leute, die dort sind, die sterben nur ständig, weil sie hier in Ruhe leben und in Frieden. Ja, und die blabbern auf Facebook, schreiben sie was oder die machen große politische Aktionen.
Im Ausland, die Syrer, genau, im Ausland meinst du, genau, jetzt. Und denen hilfst du ja auch in Leipzig.
In Leipzig, genau.
Vielleicht können wir da ganz kurz noch drauf eingehen. Du hilfst mit Dolmetschen, mit der Sprache und damit diese Menschen durch die Behördengänge zu schleusen, nehme ich an.
Ja, bei uns in Deutschland, also wir sind alle, okay, ich bin keine Deutsche, ich sage immer bei uns, also in Deutschland, weil ich einfach nur seit lange dort lebe. Wir haben diese große Bürokratie, was eigentlich für die Syrer schwierig ist, einfach in das System reinzukommen. Wir verstehen einfach Bürokratie anderes. Wir verstehen Papier, Behörden, alles anderes. Sie können natürlich die Sprache nicht. Sie kommen einfach in Deutschland, also als Deutschland die Türe für Flüchtlinge aufgemacht habe, die kamen alle rein, aber die haben überhaupt zum Beispiel nicht die Vorstellung gehabt, was ist das Leben in Europa, was ist das Leben in Deutschland, wie viel Steuer muss man bezahlen, wenn man genug Geld verdient, wie lebt man überhaupt in einem Land, wo manchmal minus 25 Grad im Winter kommt. Solche kleinen Vorstellungen haben sie überhaupt nicht. Meisten kamen von Flüchtlingslager herumdrum, also nicht die internen Flüchtlinge von Damaskus, die meisten rede ich jetzt. Sie kommen von der Türkei, von Jordanien oder Libanon und sie haben natürlich irgendwie eine Mundpropaganda gehört. Ja, wenn ich nach Deutschland komme, dann bekomme ich so viel Geld und dann bekomme ich mein Haus oder eine Wohnung und ein Auto und das alles. Das stimmt teilweise, also wir haben in Deutschland diese soziale Hilfe. Das gibt's, aber irgendwann müssen sie Deutsch lernen und dafür müssen sie natürlich viel Mühe geben, sie müssen arbeiten, sie müssen ihr Geld irgendwann verdienen, besonders wenn sie in Deutschland länger bleiben wollen. So, das können die Syrer noch nicht, sie verstehen noch das System nicht, sie verstehen nicht, dass sie Deutsch lernen müssen, um einfach das Land zu verstehen. Und ja, meine Aufgabe manchmal geht um, okay, ich gehe mit zu dieser Behörde oder die andere oder zum Beispiel bei Polizei, wenn sie zum Beispiel illegale Einreisevernehmung geben soll oder Gericht, falls etwas passiert. Also solche kleine Details. Und das mache ich natürlich, um Leute zu helfen, aber auch mit den Leuten nahe zu kommen und zu verstehen, was sie wollen, was sie denken. Und vielleicht meine Integration, also ich als Donor, als Syrerin, habe mich in die deutsche Gesellschaft integriert, vielleicht als Vorbild zu zeigen. So könnte man.
Sehen die das als was Positives oder kritisieren die dich auch dafür, dass du dort halt so deutsch geworden bist?
Ich habe beide erlebt. Ich habe Leute erlebt, die einfach sagen, ja, du bist jetzt keiner von uns. Aber ich sage immer, ich bin Syrerin, ich bin sehr stolz, dass ich Syrerin bin, von dieser 7000 Jahre alte Geschichte komme und nicht von heute. Aber auch viele Leute, die sehen das positiv, sie versuchen mit mir mehr in Kontakt zu bleiben. Manche wollen natürlich mit mir keine große Kontakt haben, so sie, ich helfe und das reicht.
Ja, das ist ja auch viel zu viel für dich, wenn du mit den ganzen Menschen hinterher noch ständig in Kontakt bleiben solltest, weil die wieder Hilfe brauchen und so, dann hast du ja kein eigenes Leben mehr.
Das ist leider so, ich habe kein eigenes Leben mehr. Ich bin zwischen Grafikdesign und das mache ich natürlich sehr gerne, weil das ist auch irgendwie meine Meditationform, Buchstaben nebeneinander zu setzen. Und auf der anderen Seite Flüchtlinge und rausgehen und übersetzen, Ärzte und Behörden und so das alles. So Privatleben würde ich sagen, privat, ja, ist ein bisschen...
Bisschen kurz.
Sehr. Sehr, ja.
Ja, dann weiß ich das umso mehr zu schätzen, dass du jetzt hier bist und auch dein Land vertrittst und eine andere Seite, eine andere Sicht davon und uns sagen kannst, auch mit deinem Buch, das Leben geht weiter.
Ja, das Leben geht weiter. Ich mag der Fakt eigentlich, dass ich jetzt... Also du hast einen sehr schönen Satz gesagt, ich vertrete mein Land. Mein Professor hat mir auch gesagt, du bist eine gute Botschafterin. Und ich denke, ja, wir können, also jeder von uns kann ein Botschafter sein für sein Land. Wir müssen nicht über Politik reden, wir müssen nur ein anderer lieben und mit einem anderen leben können und den anderen akzeptieren. Und das, was eigentlich sein soll, nicht nur in Syrien, nicht nur in Irak, nicht nur wo Kriegsgebiete gibt, sondern auch in Friedensorte wie in Deutschland. Wenn wir auch in Deutschland die Deutsche akzeptieren, also ich meine jetzt, die Flüchtlinge sind nicht nur Syrer, aber die Flüchtlinge, die akzeptieren, dass sie in anderer Land jetzt sind, sie müssen einfach die Gesetze von diesem Land halten, sie müssen die Deutsche respektieren. Und auf der anderen Seite, wenn die Deutschen verstehen, dass diese Leute jetzt in Not sind, sie brauchen einfach sich wohlzufühlen und das könnte nur passieren, wenn wir uns akzeptieren können und mit einem anderen leben können.
Wenn wir uns öffnen.
Ja, das ist auch sehr wichtig, klar.
Vielen Dank, Donna Abud, dass du hier zu uns ins deutsche Programm gekommen bist. Wir sind ganz multikulturell.
Danke und freue mich sehr, hier in Sydney zu sein. Das ist wunderschön und auch Besonderes bei euch. Danke.
Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.